Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, guten Morgen, vielen Dank, lieber Erich. Ich bin sehr konzentriert oder versuche es zu sein zumindest auf das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Mich hat die ganze Woche die viel Not berührt, die es auf der Welt gibt. Also das geht ja bei Medien los und wenn du Gespräche mit manchen Menschen führst, dann ist das unglaublich, was manche Menschen durchstehen müssen. Und deswegen wollte ich darüber sprechen, über dieses Thema, wenn meine Feinde mich umringt haben. Weil wir werden sehen, das kann uns allen passieren. Und für manche Menschen ist es zurzeit fürchterliche Realität. Dort in Kabul versuchen die Taliban gerade Kabul zu umzingeln. Das ist ihre Taktik, immer die Orte zu umzingeln. Und dann gibt es keine Versorgung mehr, keinen Nachschub. Und dann versuchen sie sie eben entweder zur Kapitulation zu bringen oder sie schießen sie über den Haufen. Und das ist nichts Neues. Das war schon oft im Leben so. Und ich möchte euch die Geschichte eines Mannes erzählen, von dem ich glaube, dass er uns viel zeigen kann, wie wir damit umgehen können. Dieser Mann ist der König Hiskia und wir können in drei verschiedenen, also das gibt es übrigens selten im Alten Testament, dass man in drei verschiedenen Büchern so viel über jemanden lesen kann. Das ist in 2. Könige, in 2. Korinther, 2. Chroniker und in Jesaja kann man über ihn lesen. Denn Jesaja, der Prophet Jesaja, war ein Zeitgenosse von Hiskia und hat ihn auch beraten. Und Hiskia war der leibliche Sohn von König Ahas. Und zwar gab es zu der Zeit ja zwei Reiche. Es gab das Judäische Reich und das Israelische Reich. Der Staat Israel hatte sich gespalten in die zwei Teile. Also die hatten, ähnlich wie wir vor einigen Jahren, zwei jüdische Nationen gab es. Und der König Hiskia kam an die Macht, als er 25 Jahre alt war. Und er herrschte insgesamt 29 Jahre über Juda. Die Bibel sagt uns, und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert hat, wenn die Bibel über einen Menschen sagt, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Und jetzt habt ihr ja eben von mir gehört, dem sein Vater war eigentlich der Ahas. Und jetzt steht hier, er tat, was Gott wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Wie kommt das jetzt? David hat 300 Jahre vor ihm gelebt. Ganz einfach. Der leibliche Vater war wahrscheinlich einer der schlimmsten Könige, war definitiv der schlimmste König, den der Staat Juda hatte. Ja? Er war so ein Götzendiener, dass er sogar seine eigenen Kinder verbrannt hat als Opfer für die Götzen. Damit ist er einzigartig unter allen Königen Judas. Also sein Vater war ein derber und böser Götzendiener. Jemand, der wirklich das Böse getan hat und der bei Gott total durchfällt. Und sein Sohn, der Hiskia, ist so klasse, dass Gott sagt, dein geistlicher Vater ist nicht dein leiblicher Vater, sondern dein geistlicher Vater ist der König David. Und tatsächlich ist er der König, der so viel Gutes tut in den Augen Gottes, dass er nach David wirklich die Nummer 2 ist in der ganzen Ranking of Könige. Es gab insgesamt 3, die einigermaßen anständig waren, aber er ist Nummer 2. Also verstehen wir das. Und die Frage ist, wie kommt er zu dieser Ehre? Er zerstörte alle anderen Götzenaltare. Er hat seine Truppen hochgebracht, die haben auf den Bergen, haben die abgeräumt, da wurde auf den Bergen geräuchert, an jeder Ecke wurde irgendein Heiliger verehrt, hat er alles weggeräumt. Er hat alle Heiligtümer zerstört, sogar das Heiligtum der eisernen Schlange. Und dann denkt einer, was ist das? Das geht zurück auf Mose, das war diese Schlange, die Mose in der Wüste machen musste, damit die Leute, wenn sie sie anguckten, nicht an den Gift starben von den Schlangen. Das hatten sich die Juden aufgehoben und hatten daraus einen Kult gemacht. Das ist so ähnlich wie bei uns charismatischen Christen. Wir machen manchmal Dinge, wo Gott uns geholfen hat, machen wir zum Kult. Und merken gar nicht, dass es Götzendienst ist. Wir haben einen lebendigen Gott. Einen Gott, der wirklich hilft. Und die Hilfe von gestern ist die Hilfe von gestern. Die müssen wir nicht verehren. Wir können dankbar dafür sein, aber nicht verehren. Er räumte also alles ab, auch die eherne Schlange, also die eiserne Schlange. Er vertraute Gott so, dass alle anderen Könige Judas nicht heranreichten. Gott, und die Bibel sagt, Gott war mit ihm. Und es geht weiter, er stellte den Gottesdienst im Tempel wieder her, nach 2. Chroniker 29, 25 bis 30. Und das würde ich euch gerne vorlesen, weil wir würden heute dazu sagen, die hatten Revival. Ganz eindeutig. Ich lese es mal vor. Und Hiskia, und er stellte die Leviten auf im Haus des Herrn mit Zimbeln, mit Harfen, mit Zittern nach dem Befehl Davids und Gads, den Seher des Königs und des Propheten Nathans. Denn der Befehl war durch den Herrn und durch seine Propheten ergangen. Und so standen die Leviten da mit den Instrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia befahl den Brandopfern auf den Altar zu opfern. Und zur Zeit, als das Brandopfer begann, begann der Gesang für den Herrn, auch die Trompeten, und zwar unter Begleitung der Instrumente Davids, des Königs von Israels. Und die ganze Versammlung betete an, und der Gesang erscholl und die Trompeten schmetterten. All das dauerte bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als man das Brandopfer vollständig dargebracht hatte, kniete der König und alle, die bei ihm befanden, nieder und beteten an. Und der König Hiskia und die Obersten sagten zu den Leviten, dass sie dem Herrn Lob singen sollten mit Worten Davids und des Sehers Asaf. Und sie Lob sangen mit Freuden und neigten sich und beteten an. Und Hiskia hob an und sagte, nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Tretet dazu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn. Das mag so ein bisschen fremd für uns klingen, was wir da hören, aber eigentlich hat er eins gemacht, er hat den Gottesdienst wieder eingeführt und er hat den Lobpreis wieder an seinen Platz gebracht. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn der Bundeskanzler von Deutschland mit dem Parlament sich niederkniet vor dem lebendigen Gott und einem Bund zwischen Deutschland und Gott schließt, genau das hat Hiskia gemacht. Das ist mal taffe Politik. Das ist mal Politik, die wirklich sogar gegen Corona ankommt. Menschen, die mit Gott einen Bund schließen und ihn anfangen anzubeten mit allem, was sie sind. Das hat Hiskia hingekriegt. Und deswegen, Hiskia ist sicher jemanden, wo man 2-3 Mal hingucken kann. Jemand, der richtig durchgezogen hat, geistig richtig ganz nah bei Gott war. Dieser Mann erlebt Folgendes. Also es ist wirklich jemand, ihr müsst euch vorstellen, er lebt ja zur Zeit des assyrischen Großreiches. Das assyrische Großreich umfasste alle, also wir reden heute, also wenn ich es auf heute ummünze, dann den ganzen Irak, ganz Syrien, ganz Libanon, Teile der Türkei, Judäa bis runter an Ägypten. Also die hatten, das war wirklich groß. Und er erbte von seinem Vater einen sogenannten Vasallenstaat. Das heißt, er war tributpflichtig gegenüber dem König der Assyrer. Das heißt, auch die Politik der Assyrer, da konnte er keinen Einfluss drauf nehmen, die geschah einfach zu ihm. Und es ging noch weiter, dass auch die Götter, die die Assyrer verehrten, und interessanterweise, ganz komischerweise, verehrten die Assyrer den Mondgott. Da kenne ich noch eine Religion, die einen Halbmond als Zeichen hat. Da hat sich irgendwie nicht so viel geändert in den Jahrtausenden dazwischen. Tatsächlich ist in Mega unter dieser Kaaba, das war früher ein Mondgott-Heiligtum. Da darf sich jeder denken, was er will. Dieser König, dieser assyrische König, verehrte diesen Gott und sie machten ja die Pläne damals, indem er seine Priester schickten und die lasen in den Organen von den geopferten Tieren, was sie in Zukunft machen sollten. Und da las dieser Typ, dass er nach Israel ziehen soll und Jerusalem belagern soll. Da sagt er, das ist ganz schön abgehoben. Wisst ihr, ich habe gestern mir eine Sendung vom ZDF angeguckt, wo sie genau über diesen König Hiskia sprechen und über den Assyrerkönig. Und wisst ihr, dass es historisches Fakt ist, was ich euch da erzähle? Das ist nicht ausgedacht. Historisch ist das genau niedergeschrieben, denn die Assyrer haben gut Buch geführt. Die haben jede Schlacht dokumentiert. Und diese Schlacht, über die wir gleich lesen werden, die ist der dritte Feldzug von Sanserib, oder wie man ihn wirklich ausspricht. Und dieser König hat genau dokumentiert, was er übrigens auch mit seinen Gefangenen macht. Es ist nichts für schwache Nerven. Und genau dieser Bericht, was er mit seinen Gefangenen macht, fällt in Bezug auf Jerusalem aus. Weil er nichts mit ihnen gemacht hat. Aber er umringte sie. Und der Feind steht vor der Tür. Eines Tages, dieser Hiskia, der alles richtig macht, erlebt, dass sich auf einmal eine Macht gegen ihn wendet, die viel, viel mal stärker ist als er selbst. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Manchmal ist ja in unserem Leben so etwas, wenn du mal denkst, wenn jemand die Diagnose Krebs kriegt, dann hast du plötzlich das Gefühl, du stehst einer Macht gegenüber, die viel stärker ist als du selbst. Oder wenn du in so einem Land jetzt wie in Afghanistan im Moment leben würdest, und du würdest erleben, wie deine Armee flieht, kampflos aufgibt an vielen Stellen, alles überrannt wird und dann die Herrschaft aufgerichtet wird gegen dich. Und dann fühlst du dich machtlos. Genau das passiert hier auch. Dieser König Sanherib zieht rauf und er zieht mit einem Riesenheer auf. Und es war schön gestern, na schön, was heißt schön, archäologisch schön zu sehen, das Bollwerk von Hiskia, das er gebaut hat, war die Stadt Laschisch. Und heute steht in London im Museum der Kriegsbericht über die Einnahme dieser Stadt von Hiskia, der Stadt Laschisch. Und wie er Rampen aufgeworfen hat, wie er mit seiner Armee da reinmarschiert ist. Und heute, wenn du es in Israel besichtigst, findest du nur noch einen verbrannten Berg. Und es war damals, zu der Zeit von Hiskia, die stärkste Festung, die man sich überhaupt vorstellen könnte, hatte Hiskia gebaut gegen die Assyrer. Und der assyrische König geht hin, belagert die vermutlich mehrere Monate, wenn nicht Jahre, und es bleibt kein Stein auf dem anderen und niemand überlebt. Und aus der Situation heraus schickt er seinen General nach Jerusalem und sagt mit dem großen Heer und sagt, und jetzt macht Jerusalem fertig. Und dann füllt sich die Ebene mit Gegnern. Ihr seht hier unten einen Auszug, wenn das Bild eingeblendet, unten das Auszug aus dem Steinrelief über diesen Kriegsführung von dem gegen Laschisch, wie sie dort die Rampe bauen. Man hat die Rampe gefunden, man hat die Belagerungsmaschinen gefunden. Das ist also historischer Ground, das ist so gewesen. Stell dir vor, die Bibel spricht die Wahrheit. Und das auch noch historisch. Ja? Und dann ist jetzt plötzlich, und was ihr oben seht, ist, sollte man sehen, ist der Tunnel, den Hiskia baut, vorsorglich, damit man ihnen in Jerusalem die Wasserversorgung nicht abgraben kann, bewegt ja unterirdisch unheimlich viel Erde. Du kannst heute noch, ich war mit meiner Frau mal drin, wir sind das Ding abgelaufen, du kannst heute noch durch diesen Kanal gehen, wo das Wasser unterirdisch in den Teich Siloa geleitet wurde, damit sie bei der Belagerung was zu trinken haben und nicht schnell verdursten müssen in einem heißen Land. Also eine ganz reale Situation. Hier ist der König, der eigentlich alles richtig macht. Hier ist der König, wo wir sagen können, wow, was für ein Wahnsinnstyp, der richtig, also der wirklich bricht mit allem Götzendienst, der alles rausschmeißt, der also in unserem Sinn alles richtig macht. Und was hat er davon? Eine Riesenarmee kommt gegen ihn. Er kommt in eine aussichtslose Situation. Er wird umstellt von seinen Feinden. Und es gibt weder ein Vorwärts noch ein Zurück. Kommt es irgendjemandem mal bekannt vor? Du hast in deinem Leben alles mit Jesus geregelt. Du bist gläubig. Du lebst ein gutes Leben in der Nachfolge. Und plötzlich, um dich herum, geschieht alles. Und du fühlst dich umstellt von den Dingen, die dich so bedrohen und wo du keine Macht hast, das einfach aufzulösen. Genau diese Situation ist diese Situation. Ich lese Jesaja 36, 1 bis 2. Und es begab sich im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog der König von Assyrien, Sanherib, herauf gegen alle Festen der Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake von Laschet nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit einer großen Heeresmacht. Und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße bei dem Acker des Walkers. Also, gut, dass Hiskia vorgebaut hat und sich eine Quelle in die Stadt geleitet hat, denn jetzt hätte er nichts mehr zu trinken gehabt, wo die Armee da steht. Und dann geht's weiter. Der Rabschake kommt vor die Mauer mit seinen Generals und eine abgesandte Gruppe von Juden kommt ihm entgegen. Mal gucken, ob es da was geht, ob man was verhandeln kann. Und der Typ sagt Folgendes: Willst du mir aber sagen, ihr Volk Israel, du König Hiskia, willst du mir aber sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist der nicht derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan hat und zu Juda und Jerusalem gesagt hat, nur von diesem Altar sollt ihr anbeten? Und es geht dann gleich weiter. Er sagt, lasst euch von Hiskia nicht bereden, denn er sagt, der Herr wird uns erretten. Hat auch nur einer der Götter der anderen Völker sein Land errettet aus der Hand des Königs von Assyriens? Tatsächlich nicht. Alle Länder sind untergegangen, auf grausamste Art. Niemand konnte der damaligen Kriegsmaschinerie dieser assyrischen Weltmacht etwas entgegensetzen. Die haben alles platt gemacht. Und dann sagt er, steht er vor der Stadt, schreit es heraus, damit alle Bürger es hören, damit die Angst kriegen. Und sagt, ich weiß, was für ein Ende das nehmen wird. Ich weiß, was passieren wird. Wir werden hineinkommen in die Stadt und ihr werdet euren, er sagt es sehr deutlich, ich wiederhole es nicht, lest es lieber nach. Manchmal ist die Bibel sehr graphic. Also auf jeden Fall so viel äußert sich, was die in Zukunft essen, nämlich ihre Exkremente. Ja? Er sagt, wir werden euch fertig machen, wir machen euch platt, wir bringen euch alle um, ihr habt gar keine Chance, ihr habt nur eine Möglichkeit, jetzt überzulaufen. Klare Ansage. Und was macht Hiskia? Hiskia hört es, ist natürlich entrüstet, und wenn die entrüstet waren, dann haben die immer eine extra Lüftung gebraucht, die haben ihre Klamotten zerrissen, ja, also so, keine Ahnung, warum sie das gemacht haben, aber das war halt so. Und er zerreißt seine Kleider und ist völlig entsetzt über diese Drohung. Aber dann sagt er, dann geht er zu Gott. Er geht zu Gott, wirft sich vor ihm nieder und spricht mit dem lebendigen Gott, dem er dient und sagt, nun aber Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand. Wisst ihr eigentlich, dass der Feind, auch unser Feind, uns ständig sagt, dass wir versagen werden? Habt ihr schon herausgefunden, dass er euch ständig prognostiziert, dass ihr Niederlage haben werdet und nicht Sieg? Dass er über euch kommen wird und dass alles, was ihr fürchtet, über euch kommen will? Das ist nämlich genau das, was der Feind sagt. Und manchmal glauben wir, es wäre die Rede der Vernunft. In Wirklichkeit ist es das Programm des Teufels, das er gerne durchzieht, wo er dich gerne in eine Niederlage führt und dich vernichtet. Das ist sein Programm. Und wenn du in Schwierigkeiten bist, kommt ganz schnell dieses, sollte ich nicht aufgeben, sollte ich nicht überlaufen, sollte ich nicht alles niederschmeißen, ich habe ja eh keine Chance. Das Programm hat sich irgendwie nicht verändert, seit Jahrtausenden nicht. Und dann geht aber Hiskia anders mit um. Es heißt, er breitet sogar die Briefe aus vor Gott. Er nimmt den Schmähbrief, den ihm der König schreibt. Die haben den ja noch, der König, der Sanherib, hat ihn ja gesagt, pass auf, ich mache einen Deal, eine Wette mit dir. Wenn du mir 2000 Reiter stellst, schenke ich dir die Pferde dazu. Das ist Hohn. Ja, der war sich seiner Sache so sicher. Und so ist sich der Teufel oft in unserem Leben seiner Sache so sicher. Ich werde deine Familie kaputt machen. Ich werde deinen Beruf ruinieren. Du wirst krank sterben. Ich werde alles kaputt machen, was dir wichtig ist. Genau das sind seine höhnenden Worte uns gegenüber. Und was machen wir? Breiten wir diese Dinge vor Gott aus? Oder fangen wir an mit diesem Hamster? Ihr wisst, was ein Hamsterrad ist, ne? Da läuft der Hamster, er denkt, er kommt in die Freiheit und in Wirklichkeit dreht er sich im Kreis. Gedanken der Furcht und der Angst sind ein Hamsterrad. Du rennst und rennst und es bleibt die Furcht und es bleibt die Angst und es bleibt die Aussichtslosigkeit. Und was immer du unternimmst, du kannst dich noch so anstrengen, du wirst immer wieder erleben, es sieht genauso aus wie vorher. Und diesem Hamsterrad zu entfliehen, gibt es nur eine Möglichkeit, zum lebendigen Gott zu gehen und vor ihm unsere Dinge auszubreiten. Vor ihm auszubreiten, was unser Feind zu uns sagt, wie unser Feind uns bedroht, was seine Pläne sind. Und zu Gott zu sagen, hier, ich kenne die Pläne meines Feindes, der mich vernichten will. Und dann passiert Folgendes. Gott nimmt die Beleidigungen von Sanherib persönlich. Und er sendet über Nacht einen Racheengel. Das kennt man aus Ägypten schon mal. Und über Nacht infiziert sich das gesamte Heer der Assyrer und es sterben 185.000 Leute wie die Fliegen. Und das war selbst für Sanherib ein bisschen viel. Er zog zu Tode erschrocken in sein Land. Und das kann man verifizieren, wenn man diesen Bericht liest. Dann liest man den Erfolgsbericht, wie er Laschet kaputt gemacht hat, verbrannt hat, was er mit den Leuten gemacht hat, geköpft, gefehlt und so weiter. Super nettes Programm. Ja. Und dann heißt es ja, und den König Hiskia habe ich eingesperrt in seiner Stadt. So kann man das auch sehen, wenn man nicht reinkommt in die Stadt. Das steht wörtlich da, in Stein gemeißelt. Und anschließend, ein paar Jahre später, erschlagen die beiden Söhne diesen König der Assyrer, als er gerade wieder seinen Mondgott ehrt. Kein gutes Ende. Aber so geht es unserem Feind. Der Feind wird eines Tages erschlagen werden und er wird keine Möglichkeit mehr haben, uns zu schaden. Da heißt es Vers 36, da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und zog ab und kehrte nie wieder. Der Name Hiskia bedeutet, meine Stärke ist Jahwe, meine Stärke ist Gott. Das ist ein klasse Name. Der Name Hiskia bedeutet, meine Stärke ist mein Gott. Es gibt Feinde in unserem Leben. Es können die Stürme des Lebens sein. Es gibt Stürme des Lebens. Wisst ihr, es gibt Dinge. Das zum Beispiel, so ein Sturm des Lebens ist jetzt, was in Afghanistan passiert. Oder was in Äthiopien passiert. Wo einfach du dich nicht entziehen kannst, weil du Teil eines Landes bist und deine Feinde überrennen das Land und tun böse Dinge. Das würde ich nennen, ist ein Sturm des Lebens. Oder die Katastrophen, wie sie jetzt bei uns stattgefunden haben oder im Mittelmeerraum stattfinden, das sind die Stürme des Lebens, die sind entfesselt worden damals, wo der Mensch bei Gott gekündigt hat und wo er seine eigenen Wege gewählt hat auf dieser Erde. Wir nennen das den Sündenfall. Dort sind diese Stürme entfesselt worden und diese Stürme ziehen immer wieder, jedes Jahrhundert, jedes Jahrtausend über diese Welt. Und auch Christen, so gab es den berühmten Komponisten im Neuen Testament, den Paul Gerhardt, der lebte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland, wo 2/3 aller Deutschen umgebracht wurden. Also wir haben solche Stürme erlebt. Und auch als ein Mensch, der wirklich richtig mit Gott geht, bist du nicht plötzlich ausgenommen von diesem Sturm, sondern du befindest dich mitten in diesem Sturm. Das zweite ist, die Versuchung durch den Feind. Es haben mich öfters Leute gefragt, warum beten wir im Vater unser immer und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Wisst ihr, die Aufgabe Satans, er ist der Versucher. Die Bibel sagt mal, Gott versucht gar niemanden, so wie er selbst nicht versucht werden kann, Jakobusbrief. Aber der Teufel ist der Versucher. Und er versucht, bei Gott durchzukriegen, dass er Petrus verführen kann. Und da heißt es, Jesus sagt, ich habe heute Nacht für dich gebetet, denn der Satan hat begehrt, dich zu sichten wie Weizen. Und ich glaube, dass auf dieser Erde, nicht mehr im Himmel, Satan in der Lage ist, Versuchung über unser Leben zu bringen. Wenn wir Versuchung hören, dann hören wir meistens Sünde. Aber das ist gar nicht das Schlimme. Also Sünde ist vergleichsweise Peanuts. Versuchung ist, wenn dein Leben so wird, wie beim Hiob, dass Leute wegsterben, dass deine Familie ins Elend gerät, dass du eigentlich immer das Richtige machst und du plötzlich am Abgrund stehst und nicht weißt, warum du am Abgrund stehst. Und das führt der Feind auch zu Lebzeiten von uns, an uns unter Umständen durch. Und dann gibt es noch die gezielten Angriffe des Feindes. Gerade wenn du gute Dinge tust, kann dir es passieren, dass der Feind versucht, genau da, wo du dich stark fühlst, dich anzugreifen. Das sind unsere Feinde. Und das nimmst du dann wahr. Dinge gehen schief, Sachen gehen kaputt. Du verlierst viel Geld, du wirst plötzlich zu Unrecht beschuldigt und. Ihr könnt es euch, glaube ich, ausmalen. Ich muss es nicht ins Detail gehen. Und was kann ich dann tun, wenn das passiert? Was kann ich tun, wenn meine Kinder krank werden? Was kann ich tun, wenn meine Kinder einen Weg gehen, der ungöttlich ist? Was kann ich tun? Und wir sind dann mit unserem Denken sehr schnell am Ende. Und das Erste, was wir tun können, und das hat auch der Hiskia gemacht, das nennt sich der Perspektivwechsel. Der Punkt ist, du hast im Leben immer zwei Möglichkeiten, wohin zu gucken. Eine, auf die Wellen und den Wind, auf die Bedrohung und die Katastrophe und auf das, was in deinem Leben gerade schlecht läuft. Da kann man gut drauf gucken, weil das ist so grell, so laut, so blitzend, dass man schwer an es vorbeischauen kann. Das Problem ist, wer sich mit dem Problem befasst, wird zum Problem. Ich mag das, wenn wir prophetische Eindrücke kriegen. Aber manchmal haben wir gerade eine Worship-Zeit wo so richtig Gott im Mittelpunkt ist. Wir feiern seinen Sieg. Und dann kommt jemand, ja, der Herr hat mir gezeigt, dass hier zwei Leute sehr betrübt sind. Wir wollen jetzt für sie beten. Und schwupp ist die Aufmerksamkeit, die Perspektive von dem erhöhten Gott, der alles im Griff hat, der auch dieses Peanuts da beseitigen kann, ist es wieder bei den Menschen. Und ich empfinde es immer schmerzlich. Und wir müssen manchmal prophetische Worte prüfen, ob das wirklich der Moment ist, wo man sie weitergibt. Weil die Aufmerksamkeit von der erhöhten Christus, von der Schau, die uns Gott gerade von seinen Möglichkeiten gibt, wieder runtergerissen wird auf das Menschliche hier, klein und klein, mein Problem, ich und mir. Dabei ist meine Befreiung in Gott. Meine Befreiung ist bei dem, der mächtig ist, alles zu ändern. Meine Befreiung ist bei ihm, der gekommen ist, das Böse zu zerstören. Und deswegen möchte ich mich mit ihm befassen. Und als Petrus Christus anschaut und anschreit, holt ihn Jesus aus dem Wasser wieder raus. Wirklich. Wer sich mit dem Problem zu sehr befasst, wird zum Problem. Er nimmt die Farbe des Problems an und kann nichts anderes mehr denken wie Problem, Problem, Problem. Wer sich aber mit Christus beschäftigt, mit seinem Wesen, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, der wird Jesus ähnlich. Die Bibel sagt, im Anschauen seines Bildes werden wir verändert werden. Und wir müssen an der Stelle, müssen wir wirklich Perspektiv wechseln. Lesen wir 2. König 16. Er aber sagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Kriegswagen um Elisa herum. Versteht ihr? Da ist der Prophet Elisa eingeschlossen. Wieder mal hat der Feind ihn umringt. Und wieder mal ist es aussichtslos ohne Ende. Und Elisa bleibt königlicherweise ganz ruhig. Er hat keine Sorgenfalten. Er steht da bequem. Und seine Diener, die sind hier. Und dann sagt Elisa, sagt, Vater im Himmel, öffne ihm die Augen, damit er sehen kann, was die geistliche Realität ist. Und die geistliche Realität in unserem Leben ist, dass Jesus Sieger ist und dass er die Macht hat, alles zu ändern. Und dass er stärker ist als jeder Feind, der sich gegen uns aufmachen kann. Er ist stärker als Krebs, er ist stärker als Tod, er ist stärker als Not und Furcht, er ist stärker als finanzieller Mangel. Er ist die Lösung für unser Problem. Es ist mir eine wichtige Botschaft, das merkt ihr schon, ich bin ziemlich engagiert, ja. Aber sie ist mir wirklich wichtig, weil es mir so weh tut, dass so viele gute Leute so leiden. Und ich möchte euch dazu den Psalm 77 vorlesen und ich bitte euch, dass ihr das mit offenem Ohr hört. Da heißt es, ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und ich bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist verzagt. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der uralten Zeiten, der längst vergangenen Jahre. Ich denke des Nachts an mein Seitenspiel und ich rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starken Armen, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten, die dicken Wolken des gossen Wasser, die Wolken donnerte und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis und die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und ein Pfad durch großes Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Verstehen wir? Da sind die Feinde, die Ägypter hinter ihnen. Und sie stehen vor dem Meer. Und das nächste heißt Ersaufen. Wieder so eine dieser furchtbaren, aussichtslosen Situationen, wo dich deine Feinde umringt haben. Und was macht Gott? Er öffnet das Meer. Und sie gehen trockenen Fuß durch. Und statt dass sie vernichtet werden, werden alle ihre Feinde vernichtet. Das wünsche ich jedem, der gerade zuhört, jedem, der gerade zusieht, dass deine Feinde vernichtet werden, die dir Angst machen vor dem, was du dich heute noch fürchtest, dass du dich morgen nicht mehr fürchten musst, weil sie alle ersäuft sind von dem lebendigen Gott. Wir müssen allerdings auch unsere Götzen loswerden. Und es gibt leider Götzen, das macht wirklich Not. Es gibt einen Götze, der ist sehr unscheinbar, weil wir den so normalerweise schon mit unserer Gesellschaft mitkriegen. Das ist der Götze des guten Lebens. Und das Problem ist, Gott ist ja nicht gegen unser Leben. Der will, dass das alles gelingt, was wir leben. Er liebt es, uns zu beschenken und dass unsere Kinder gedeihen und dass alles gut geht. Aber das sollte nicht unser Herz erfüllen und dafür, dem sollten wir nicht dienen. Wir sollten den lebendigen Gott dienen. Dann mag das alles geschehen in meinem Leben. Und wenn es nicht geschieht, dann ist Gott trotzdem gut. Das zweite ist die Furchtsamkeit. Furcht ist eine Macht, das haben wir heute schon gehört. Furcht kann dich unfähig machen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, dass du wie eingefroren dastehst und wie das Karnickel die Schlange anguckst. Das kann Furcht mit dir machen. Und Furcht ist ein Gott. Und dem sollen wir nicht dienen. Sondern wir sollen unsere Augen auf Gott haben, der alles ändern kann. Und das dritte ist Opfermentalität. Ich weiß, jetzt kriege ich bestimmt wieder ein paar Daumen nach unten, aber das sage ich trotzdem. Liebe Schwestern, ich bin begeistert darüber, dass Frauen endlich vernünftigerweise genauso viel verdienen wie Männer. Preis dem Herrn. Ich bin begeistert darüber, dass die Frauen eine Stimme haben und sie erheben und mit uns gemeinsam partnerschaftlich unterwegs sind. Ich habe nur ein Problem. Ich glaube, dass die Frauenbefreiungsbewegung eine Opfermentalität verschluckt hat. Und das macht die Sache bitter. Ich glaube, dass es gut ist, diesen Götzen wieder auszuspucken. Wir sind alle Opfer, früher oder später. Kommt keiner drum herum. Manchmal sind wir sogar Opfer von uns selbst. Krieg ich hin, locker. Aber es ist nicht meine Mentalität. Mein Leiden und was mir widerfahren ist, ist nicht meine Mentalität. Es bestimmt nicht meine Zukunft. Ich bin nicht dadurch geprägt, sondern ich werde geprägt durch das Wort des lebendigen Gottes. Denn Opfermentalität ist auch bei Männern genau das Gleiche. Wir Männer sind da überhaupt nicht frei. Also den Männerschnupfen gibt es nicht von ungefähr. Nur um das mal zu sagen, Hilfe, ich leide. Ja, neue Männer braucht das Land, das stimmt. Männer, die mit ihrem Gott durch Mauern gehen. Die sich von Mauern nicht mehr aufhalten lassen. Sondern die durch Mauern gehen. Mauern des Unverständnisses, Mauern der Ablehnung, Mauern der Bosheit. Da gehen die durch. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Opfermentalität hinter uns lassen, weil Opfermentalität scheint der legale Zugang zur Bosheit. Und deswegen müssen wir es hinter uns lassen. Es ist ein böser Geist. Die meisten Leute, die sich als Opfer fühlen, die sind ganz ungeniert, andere zu schädigen. Das muss aufhören. Denn Gott wird unseren Götzen niemals dienen. Freiheit beginnt bei der Freiheit von unseren Götzen. Alte Wunder können auch Götzen sein, da hatten wir es schon von. Ja, damals Smith Wigglesworth, er schlug alle die Faust ins Kreuz und da wurden die alle geheilt. Super, ich hätte ihn beklatscht, wenn ich damals gelebt hätte. Wo ist der neue Smith Wigglesworth oder die Smith Wigglesworth-Line? Smith Wigglesworth kriege ich ja noch hin. Smith Wigglesworth-Line. Ja, genau, habe ich sie. Wo sind die? Bitte melden, aufstehen. Von Gott aus der Beziehung von Gott herausleben. Kranke heilen. Dämonen austreiben. Das Evangelium verkündigen. Solche Männer und Frauen braucht das Land. Da hilft uns niemand mehr, der dort ist. So sehr ich mir gerne diese Geschichten lese. Es gibt einen ganz großen Feind bei der Freiheit, das nennt sich Bitterkeit. Und da gibt es ein gutes Beispiel im Buch Ruth. Die Naomi kommt nämlich zurück aus ihrem Lebensgeschichte im Moab und sie kommt zurück und sagt, nennt mich Mara. Was Mara bedeutet, bitter auf Deutsch. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Sie hat einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt. Es ist wirklich schrecklich. Ihr Mann ist gestorben, ihre beiden Söhne sind gestorben und sie hat eine ganz schlechte Zukunftsperspektive. Aber interessant ist, was sie sagt. Sie macht Gott dafür verantwortlich. Nicht sich, nicht ihr Verhalten, obwohl man aus dem Buch Ruth, ich habe mich da sehr mit beschäftigt, herauslesen kann, dass es hier ja um Israel und um Götzendienst geht. Wir machen gerne unsere Umwelt und die ganze Welt dafür verantwortlich, was uns widerfährt. Entschuldigung, wenn ich am Sonntagmorgen sowas mit euch spreche. Aber meine Botschaft ist, heute ist Freiheit da. Meine Botschaft ist, Gott ist hier, der dich aus all deinen Bedrängnissen herausholen möchte. Naomi hat das verinnerlicht und hat gesagt, ich bin ein Opfer Gottes geworden. Ich bin jemand geworden, dem Gott Böses getan hat. Deswegen möchte ich nicht mehr die Huldreiche, die Schöne heißen, sondern die Bittere. Name ist Programm im Alten Testament. Und dann, 4 Kapitel weiter, hat Gott so gut mit ihr getan und dann kommt raus, dass die Nachbarin zu ihr kamen, da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir heute den Leser nicht versagt hat, sein Name werde gerühmt in Israel. Im Grunde genommen kommt alles, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist, wird aufgelöst durch den Erlöser. Der Erlöser ist Boas, das ist ein Bild auf Jesus Christus. Jesus Christus möchte in unserem Leben alles auflösen, selbst unsere Niederlagen, selbst die Dinge, wo so schiefgelaufen, so terrible sind in unserem Leben, die will Jesus auflösen und will uns heil machen. Das ist das, was seine Botschaft ist. Ich bin gekommen, die Werke des Finsteren zu zerstören. Ich bin gekommen, damit ihr lebendiges Wasser kriegt, auf das ihr keinen Durst mehr habt. Ich bin gekommen, euch heil zu machen, euch zu befreien, sagt Jesus Christus. Und wir müssen den Heiligen Geist erlauben, uns zu trösten. Jesus weiß, dass wir alle Trost brauchen. Deswegen sagt er in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch ist, bis in Ewigkeit. Das macht er ja nicht, weil er nicht glaubt, dass wir Trost brauchen. Wir brauchen Trost. Sehr viel, jeder von uns. Aber genau das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist gibt uns einen Trost, der realistisch ist. Er gibt uns nämlich, er sagt uns immer wieder, hey, mach dir keine Gedanken. Ich habe alles im Griff. Sorg dich nicht, sondern deine Sorgen, lass Gott kund werden. Er sorgt für dich. So was sagt der Heilige Geist zu uns. Und da heißt es in 2. Korinther 1, Vers 15, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnissen sind. Mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Jesus Christus. Also Paulus hatte ein Leben, das war voll von Spannungen, voll von Problemen, voll von Feinden, die ihn umstellt haben. Und er hat nicht auf sie geguckt, sondern auf diesen Jesus Christus, der sie tröstet. Hört ihr mich an der Stelle? Es ist kein Appell, was ich hier sage. Es ist eine Einladung, mit seinen Feinden anders umzugehen. Wir können nicht verhindern, dass die Feinde uns umstellen. Das passiert im Leben. Aber wir können verhindern, dass sie in unsere Stadt eindringen. Wir können verhindern, dass sie unsere Zukunft sind. Dass sie abziehen müssen, weil unser Gott kommt und sie vernichten schlägt. Amen. Dann zum Erfreuen, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es gab Situationen in meinem Leben, wo es so dunkel war und so schwierig war, dass ich Gott in Frage gestellt habe. Warum handelst du nicht so und warum handelst du nicht so? Ich weiß, das passiert euch nie, aber mir ist es passiert. Und es gab eine Situation, die hat mich wirklich mitgenommen, weil ich das betraf mich zwar nicht direkt, aber es betraf mich indirekt. Ich habe miterlebt, wie eine 35-jährige Mutter von 5 Kindern, und das letzte Kind hatte sie gerade Leben gegeben, gestorben ist an Krebs. Und die ganze Armee der Christen hatte für sie gebetet. Aber sie ist an Krebs gestorben. Und ich bin wirklich mit Gott, ich war überhaupt nicht einverstanden mit ihm. Das ist gelinde gesagt. Ich war frustriert, ich war ärgerlich und habe gesagt, lieber Gott, lehr doch selber über Heilung. Warum soll ich lehren? Dass, wenn du sowas zulässt, wie kann es sein? Es gibt überhaupt keinen natürlichen Grund, warum eine Mutter von 5 Kindern mit gerade geboren, es gibt einfach keinen Grund, warum dieses junge Mensch sterben soll mit 35 Jahren. Da gibt es keinen Grund im Himmel und auf Erden, der vernünftig ist. Und ich habe wirklich Gott gelöchert. Und eines Tages mitten in meinem Löcherprogramm für Gott, man kann ja Gott wirklich nerven, also ich kann's, beim Autofahren immer wieder, lieber Gott, warum machst du, kannst du mir nicht mal eine Antwort geben und so, weißt du, so Nängel, 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 ja? Zeichen für Kleinkinder. Auf jeden Fall, eines Momentes erlebte ich plötzlich, wie ich so ein Bild von Gott sah, wie er sehr traurig da stand mit hängendem Kopf und nur zu mir sagte, Reinhard, vertraust du mir nicht? Und zuerst habe ich gedacht, lieber Gott, ja, was ist denn das für eine Antwort? Ja, was soll denn das jetzt? Also ich war wirklich so, kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber wie dann so anfing mein Verstand zu arbeiten, begriff ich plötzlich, dass es Gott darum geht, dass wir ihm vertrauen. Und das, was ich jetzt gerade nicht verstehe, was ich jetzt gerade nicht einordnen kann in meinem Leben, das sollte ich auf ein Regal legen, auf dem Vertrauen draufsteht. Denn ich kann nicht alles beurteilen, warum es ist und wieso es ist und wie es ist. Und ich habe auch nicht jede Antwort dafür. Aber ich weiß, dass das Wort Gottes Wahrheit ist, und zwar von A bis Z. Und ich werde nicht mehr auf dem Altar meiner Erfahrung sein Wort verbrennen. Sondern ich nehme Dinge, die ich nicht verstehe, und lege sie auf diesem Regal. Und auf diesem Regal habe ich die Geduld zu warten, denn ich vertraue ihm. Vertrauen zu Gott ist nicht eine Frage von Erfahrung. Vertrauen zu Gott ist das Kennen von ihm als Person. Man kann nämlich nur Personen vertrauen. Gott ist die liebenswerteste Person im Universum. Und wer Gott kennt, der weiß, dass Gott keine Spielchen mit uns Menschen macht. Der weiß, dass er durch und durch gerecht ist, freundlich, barmherzig und gütig, und zwar immer, ohne Ausnahme. Und ich kann warten bis zum Auflösen dieser Rätsel auf meinem Buchregal, wo Vertrauen draufsteht, weil ich ihn kenne. Und ich sage euch eins, ihr könnt mich gerne beobachten im Himmel, ich werde nicht zu Schanden werden, ich werde nicht für mein Vertrauen schamrot werden, sondern ich werde erkennen können, wie wunderbar Gott diese Dinge gemacht hat, obwohl ich sie jetzt nicht verstehe. Weil Gott, seine Person, ist mir so lieb geworden. Ich lieb den Herrn und ich gebe dir einen guten Rat. Lieb den Herrn. Lern ihn kennen, wie er ist. Dann kannst du nämlich ihm vertrauen. Man kann nur Leuten nicht vertrauen, die man nicht kennt. Denen würde ich auch nicht vertrauen. Aber ich kenne meinen Gott, der nie zu spät kommt, der immer noch eine Lösung hat und notfalls ein Mehr teilt, wenn es hart kommt. Amen. Mir war es arg, das zu predigen, weil ich weiß, dass ich ganz schnell jemanden wehtun kann und das möchte ich nicht. Es ist nicht mein Bedürfnis, jemanden zu beleidigen, zu ärgern. Es ist mein Bedürfnis, uns aus der Sackgasse herauszuholen und hineinzuführen in die Freiheit, die uns Gott nämlich schenken möchte als seine Kinder. Und diese Freiheit heißt ihm vertrauen. Diese Freiheit heißt, ihm zu glauben, selbst wenn ich es nicht fühle. Zu sagen, sein Wort ist wahr, ich fühle es nicht. Aber ich fühle viel nicht. Mein Gefühl reicht nicht aus, um diese Welt zu beurteilen. Okay? Wenn du in deinem Leben an einem Punkt bist, wo du so eine Entscheidung treffen könntest, ihm heute neu zu vertrauen, das gilt auch für euch zu Hause. Wo ich dir gesagt habe, Vertrauen ist nicht ein Gefühl, nicht eine Erfahrung, sondern das Kennen der Person Gottes. Wenn du dich entscheiden möchtest, aus der Umlagerung durch deine Feinde heute auszubrechen, möchte ich dich bitten, dass du aufstehst, wo du bist. Jetzt leg mal deine Hand auf dein eigenes Herz. Vater im Himmel, sprich mal nach, Vater im Himmel, ich möchte dich kennenlernen, so wie du bist. Vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe. Ich möchte mich entscheiden, dir zu vertrauen. Deine Person macht mir Mut. Sende deinen Heiligen Geist in mein Herz. Und Herr, sieh meine Bedrängnis an. Ich bitte dich, dass du meine Feinde vernichtest und dass du mir Freiheit von meinen Feinden schenkst. Amen. Gott segne.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.